Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen tiefgehenden Analyse. Schön, dass du wieder zuhörst. Wir haben heute eine ziemlich klare Mission.
Hallo auch von meiner Seite. Ja, wir haben uns echt was vorgenommen heute.
Absolut. Wir entpacken nämlich ein kleines, aber philosophisch extrem dichtes Fundstück, das uns ein Zuhörer geschickt hat.
Ein kurzes Gedicht aus der Verschmiede.
Genau. Geschrieben von Horst Winkler. Der Titel lautet »Das Talent zum Glücklichsein«. Und das wirft eine mega spannende Frage auf.
Die große Frage nach dem Glück.
Richtig. Ist Glücklichsein einfach pure Glückssache, also quasi eine genetische Lotterie, oder ist es harte Arbeit?
Und dieses Gedicht liefert in nur 8 Zeilen eine echt überraschende und, wie ich finde, sehr ermutigende Antwort darauf.
Wir schauen uns da heute präzise an, wie sich das Konzept von so einem passiven Schicksal hin zu echter persönlicher Eigenmacht verschiebt. Also, lass uns direkt reinspringen.
Sehr gerne. Fangen wir mit der Prämisse an.
Ja, die ersten beiden Zeilen. Winkler schreibt, das Talent zum Glücklichsein ist nicht jedem Jahr gegeben.
Das ist schon mal ein ziemliches Statement direkt zu Beginn.
Voll. Vor allem diese Wortwahl. Das Wort Talent. Normalerweise, wenn wir über Talente sprechen, haben wir doch sofort dieses Bild von angeborener Brillanz im Kopf, oder?
Ja, absolut. So dieses Wunderkind-Phänomen.
Genau. Stell dir das vor, da sitzt jemand als 5-Jähriger am Klavier, die Füße berühren nicht mal den Boden und er spielt Mozart aus dem Gedächtnis.
Oder jemand schaut auf eine irre komplexe Matheaufgabe und hat die Lösung einfach sofort im Kopf.
Richtig. Es ist dieses magische Etwas, wo wir alle instinktiv wissen, das kannst du nicht lernen, du hast es oder du hast es halt nicht.
Es ist im Grunde die Definition einer genetischen Lotterie. Man steht daneben und denkt sich, das ist einfach eine völlig andere Liga.
Ja, man ist vielleicht auch ein bisschen neidisch.
Klar.
Weil da Faktoren zusammenspielen, die uns Otto-Normalverbrauchern völlig unzugänglich sind. Die Gehirnstrukturen sind da schlichtweg anders vernetzt.
Und das ist bei kognitiven Dingen für uns total akzeptiert. Aber jetzt nimm mal diesen Talentbegriff und wirf ihn in die Welt der Emotionen.
Das stellt die ganze Idee auf den Kopf.
Eben. Ein Talent für eine Emotion. Wenn wir das ernst nehmen, heißt das, manche Menschen kommen einfach mit so einem sonnigen Grundzustand als Werkseinstellung auf die Welt.
Du kennst solche Leute garantiert auch. Oh ja, das sind die Menschen, die im strömenden Regen an der Bushaltestelle stehen. Der Bus fährt ihnen vor der Nase weg.
Und dann fährt noch ein Auto durch die Pfütze und spritzt sie nass.
Genau das. Und was machen die? Die wischen sich das Wasser aus dem Gesicht, lachen und sagen, naja, der Regen ist wenigstens gut für den Grundwasserspiegel.
Da stehst du daneben und denkst dir nur, wie machst du das?
Ist dein Gehirn einfach anders verdrahtet?
Und die Neurowissenschaft würde hier ganz nüchtern antworten, ja, höchstwahrscheinlich ist es das.
Echt jetzt?
Ja, das, was Winkler hier als Talent bezeichnet, nennt die Psychologie oft den genetischen Setpoint, also quasi eine Basislinie des Glücks.
Verstehe. Das ist also voreingestellt.
Genau. Es gibt da extrem faszinierende Zwillingsstudien. Da wurden eineiige Zwillinge direkt nach der Geburt getrennt und in völlig unterschiedlichen sozialen Umfeldern aufgezogen.
Und die Ergebnisse?
Als Erwachsene zeigten sie ein verblüffend ähnliches Grundniveau an Lebenszufriedenheit.
Wahnsinn.
Ja, neurologisch gesehen haben die von Natur aus einfach eine höhere Dopamin- und Serotonin-Grundproduktion. Ihr System pendelt sich nach Rückschlägen viel schneller wieder im positiven Bereich ein.
Weißt du, ich finde das eigentlich eine unglaublich entlastende Erkenntnis für dich als Zuhörer.
Inwiefern?
Naja, wenn Winkler feststellt, dass dieses Talent nicht jedem Jahr gegeben ist, dann zieht das diesen ganzen toxischen Positivitätsdruck den Stecker.
Ah, du meinst diese Good Vibes-Only-Kultur.
Exakt. Wenn du heute mal traurig oder frustriert bist, wird dir ja sofort suggeriert, du hättest einfach nicht hart genug an deinem Mindset gearbeitet.
Du hast nicht genug meditiert.
Genau. Dein Gratitude-Journal nicht ordentlich geführt oder dir morgens im Spiegel nicht genug Affirmationen zugerufen.
Das ist ein enorm wichtiger Punkt. Diese toxische Positivität macht Traurigkeit quasi zu einem persönlichen Versagen.
Und das baut unfassbaren Druck auf.
Psychologisch gesehen ist das verheerend. Wenn du diesen genetischen Setpoint eben nicht hast, deine Basislinie also eher skeptisch oder melancholisch ist.
Und du zwingst dich dann permanent den strahlenden Optimisten zu spielen?
Genau, dann erzeugst du eine massive kognitive Dissonanz. Dein Gehirn merkt ja, dass dein innerer Zustand und dein äußeres Verhalten null übereinstimmen.
Das stresst doch den Körper extrem, oder?
Absolut. Das schüttet paradoxerweise Stresshormone wie Cortisol aus. Der Versuch, das Talent quasi zu fälschen, macht dich buchstäblich kränker und unglücklicher.
Krass. Das heißt, Winklers nüchterne Feststellung am Anfang ist eigentlich total heilsam?
Richtig. Er sagt im Grunde, wenn du kein Naturtalent im Glücksein bist, ist das kein Defekt. Es ist einfach deine neurologische Ausgangslage.
Das bringt mich auf eine Analogie, die das vielleicht noch greifbarer macht.
Lass hören.
Dieses angeborene Talent ist für mich wie so ein emotionaler Trust Fund. Manche Menschen werden einfach als Millionäre des guten Gefühls geboren.
Das ist ein schönes Bild.
Das Kapital, also das Glück, ist einfach da. Die müssen morgens nicht dafür arbeiten. Die können mit vollen Händen Dopamin ausgeben, weil das Konto sich von selbst wieder füllt.
Sie sind reich, ohne jemals gelernt zu haben, wie man diesen Reichtum eigentlich erschafft.
Genau.
Aber genau da liegt auch die Schwäche von diesem angeborenen Talent.
Wieso Schwäche?
Naja, wenn diese Menschen plötzlich mit einer massiven Lebenskrise konfrontiert werden, die ihr Konto auf Null setzt, dann stehen sie oft völlig hilflos da.
Weil sie nie lernen mussten, damit umzugehen.
Exakt. Sie haben nie die Werkzeuge entwickelt, um sich das Glück systematisch selbst aufzubauen. Sie haben das Kapital, aber eben nicht das Handwerkszeug der Resilienz.
Wow, das ist ein super spannender Aspekt. Und genau an diesem Punkt macht das Gedicht ja diesen faszinierenden Schwenk.
Vom Schicksal zur aktiven Gestaltung.
Richtig. Es bleibt eben nicht bei dieser fatalistischen Diagnose stehen, so nach dem Motto, tja, du wurdest arm an Serotonin geboren, also lebe eben im Dunkeln.
In den Zeilen 3 und 4 heißt es dann ja, wer's nit hat von vornherein, kann jedoch auch danach streben.
Und da muss ich jetzt wirklich mal hart reingrätschen und eine kritische Frage stellen.
Bitte, nur zu.
Wir haben doch gerade erst festgestellt, wie zerstörerisch es ist, wenn man versucht, Glück zu erzwingen. Wenn ich also diesen emotionalen Trust Fund nicht habe, bedeutet dieses danach Streben dann nicht unweigerlich, dass das Glück für mich zu einer anstrengenden To-Do-Liste wird?
Ich verstehe, worauf du hinaus willst.
Weil, wenn ich versuche, durch reine Willenskraft gegen meine eigene, eher melancholische Natur anzukämpfen, lande ich dann nicht direkt im Burnout?
Das ist eine absolut berechtigte Sorge.
Es fühlt sich ein bisschen so an, als würde Winkler uns hier doch wieder in genau diese Falle der ständigen Selbstoptimierung schicken.
Das ist ein exzellenter Einwand, aber er greift nur dann, wenn wir das Wort Streben falsch interpretieren.
Okay, wie muss ich es denn interpretieren?
Wenn wir Streben als ein krampfhaftes Imitieren des Talents verstehen, also wenn du versuchst, genauso unbeschwert im Regen zu lächeln, obwohl du eigentlich wütend bist.
Ja, dann lande ich im Burnout.
Genau. Aber das ist überhaupt nicht die Mechanik, die Winkler hier anbietet. Er sagt nicht, tu so, als hättest du das Talent.
Sondern?
Er sagt, finde einen völlig anderen, eigenständigen Weg zum Ziel. Das Streben ist nicht der Versuch, den Trust Fund zu fälschen.
Ah, okay.
Es ist die Ermutigung, quasi dein eigenes Unternehmen zu gründen und dir den Reichtum komplett selbst zu erarbeiten. Der Mechanismus ist ein völlig anderer.
Okay, das musst du mir genauer erklären. Wenn der Mechanismus nicht aus Imitation besteht, woraus denn dann?
Aus echter Aktion.
Wie baue ich dieses Unternehmen auf, wenn ich das Kapital nicht habe?
Der Schlüssel liegt in der kausalen Verknüpfung von Handlung und Belohnung.
Kausale Verknüpfung?
Genau. Wenn dir das Glück nicht einfach so zufliegt, musst du Situationen erschaffen, die dein Gehirn buchstäblich zwingen, Belohnungsstoffe auszuschütten.
Verstehe. Und das beschreibt Winkler in der zweiten Strophe?
Richtig. Da wird er nämlich hochgradig persönlich.
Lass uns mal schauen, wie er das formuliert. Er spricht sein Publikum und damit ja auch dich als Zuhörer direkt an. Sicher fühlst du dich doch so, wenn dir Gutes ist gelungen.
Das holt diese ganze Philosophie wirklich direkt runter auf den Küchenboden.
Ja, total. Das Wort gelungen ist hier der entscheidende Faktor. Es impliziert ja einen Prozess, der ein klares Resultat hat.
Es ist nicht einfach aus dem Nichts aufgetaucht.
Genau. Ich habe da ein Bild im Kopf, das für mich den Unterschied zwischen dem Talent und diesem Gelingen perfekt zusammenfasst.
Ich bin gespannt. Leg los.
Stell dir den Unterschied zwischen passivem Konsum und aktiver Erschaffung vor. Szenario 1. Du gehst in die beste Konditorei der Stadt und kaufst dir ein meisterhaftes, unfassbar teures Stück Kuchen.
Okay, ich habe das Bild.
Du setzt dich hin, isst es und in dem Moment, in dem der Zucker deine Zunge berührt, bist du glücklich.
Das ist dann dieses Talent zum Glücklichsein.
Exakt. Es ist purer Konsum, es erfordert keine Anstrengung, das gute Gefühl wird dir quasi serviert.
Ein schnelles, reibungsloses Glück, das stark dopamingetrieben ist.
Richtig. Aber jetzt Szenario 2. Du stehst in deiner eigenen Küche. Du hast ein unglaublich kompliziertes Rezept für Croissants vor dir.
Oh je, Croissants-Teig ist wirklich schwer.
Genau. Es ist heiß, deine Hände kleben voller Teig, du musst die Butter immer wieder falten und kühlen. Der erste Versuch misslingt dir völlig. Der Teig reißt.
Frustration pur.
Du bist mega frustriert. Aber du fängst nochmal von vorne an. Und Stunden später nimmst du dieses perfekte, goldbraune Gebäck aus dem Ofen.
Und dann der erste Bissen.
Ja. Du beißt hinein. Und dieses Gefühl in dem Moment, das ist doch was völlig anderes als beim Konditor.
Absolut.
Der Geschmack mag ähnlich sein, aber dieses Gefühl ist durchtränkt von Stolz, von Schweiß, von der Bewältigung eines echten Problems. Das ist es, was passiert, wenn dir Gutes ist gelungen.
Der Kuchenvergleich trifft das emotionale Erleben wirklich sehr gut. Aber psychologisch gesehen müssen wir da noch ein bisschen tiefer graben, um die wahre Macht dahinter zu verstehen.
Okay, graben wir.
Dein Küchenbeispiel ist im Grunde eine Miniaturversion davon, wie wir uns psychologische Sicherheit erarbeiten.
Wie meinst du das?
Es ist eigentlich eher so, als würdest du dir einen Unterschlupf bauen. Wer das Haus kauft, also das angeborene Talent hat, der ist vor dem Sturm sicher.
Klar, der hat ein Dach über den Kopf.
Aber wer das Haus mit seinen eigenen Händen baut, der erwirbt nicht nur den Unterschlupf, er erwirbt das Wissen, dass er in der Lage ist, die Natur zu bändigen.
Ah, er weiß also, selbst wenn dieses Haus abbrennt, kann ich morgen einfach ein neues bauen.
Genau. Das ist ein massiver Unterschied in der Widerstandsfähigkeit.
Wahnsinn, ja.
In der Psychologie nennt man das Konzept, das dahinter steckt, Selbstwirksamkeitserwartung.
Ein sperriges Wort.
Geprägt von dem berühmten Psychologen Albert Bandura. Es ist diese tiefe innere Überzeugung eines Menschen, dass er durch sein eigenes Handeln schwierige Situationen bewältigen kann.
Und da kommt dann auch die Neurologie wieder ins Spiel.
Exakt. Wenn wir etwas aus eigener Kraft meistern, feuert unser Gehirn nicht nur einen schnellen Dopamin-Spike ab, wie beim gekauften Kuchen,
sondern
es schüttet massiv Serotonin aus.
Serotonin ist das, was länger anhält, oder?
Ja, es ist ein langfristig wirkender Neurotransmitter. Evolutionär ist der ganz eng an Status, Kompetenz und soziale Sicherheit geknüpft.
Es sagt deinem Körper also quasi, du bist fähig, du hast die Kontrolle?
Richtig. Dieses selbst erarbeitete Glück formt unsere Identität einfach viel tiefer als das schnelle, angeborene Glück.
Weißt du, das wirft ein völlig neues Licht auf das Finale des Gedichtes. Die letzten beiden Zeilen sind für mich das absolute Herzstück des Textes.
Die Synthese des Ganzen.
Genau. Da heißt es. Was aus eigener Kraft du froh gegen Widerstand errungen.
Gegen Widerstand errungen.
Ja, das Wort Widerstand ist hier echt der Dreh- und Angelpunkt. Wir betrachten Widerstand in unserem Alltag ja meistens als den ultimativen Feind.
Als das, was uns vom Glück abhält.
Richtig. Ein kompliziertes Projekt im Job, ein Streit in der Partnerschaft, finanzielle Sorgen oder eben der widerspenstige Croissant-Teig. Wir denken instinktiv, wenn dieser verdammte Widerstand nicht wäre, dann wäre ich glücklich.
Das ist die große Illusion unserer modernen Auffassung von Komfort.
Echt?
Ja, wir verwechseln die Abwesenheit von Problemen mit der Anwesenheit von Glück.
Oh, das ist gut formuliert. Aber wenn ich Winklers Logik folge, dreht sich dieses Konzept ja um 180 Grad.
Absolut.
Widerstand ist gar nicht der Feind. Widerstand ist die absolute Grundvoraussetzung dafür, dass dieses tiefe, serotoningesteuerte Glück überhaupt entstehen kann. Ich musste direkt an ein Fitnessstudio denken.
Lass hören, wie überträgst du das auf die Psyche?
Stell dir vor, du gehst ins Fitnessstudio, legst dich auf diese Bank zum Bankdrücken, du nimmst eine komplett leere Stange ohne Gewichte und drückst sie 20 Mal in die Luft.
Okay, das ist nicht besonders anstrengend.
Genau, du hast keine Schwerkraft, die wirklich dagegen zieht. Du schwitzt nicht, deine Muskeln brennen null.
Mhm.
Wenn du dann aufstehst, fühlst du dich nicht stärker. Du hast keinen Triumph, keinen Endorphinrausch. Warum? Weil kein Widerstand da war.
Dir fehlt das Gewicht.
Richtig. Du brauchst zwingend diese schweren, hässlichen Eisenscheiben. Du brauchst die Schwerkraft, die dich nach unten drücken will.
Und erst wenn du dich gegen diese Schwerkraft durchsetzt, wächst der Muskel.
Genau das sagt Winkler hier über unsere Psyche. Ohne die Schwerkraft des Widerstands gibt es kein Heben aus eigener Kraft. Das Glücksgefühl kann ohne den Widerstand als Reibungsfläche gar nicht existieren.
Das ist eine hervorragende Übersetzung der neurologischen Prinzipien. Wirklich. Unser Gehirn arbeitet da nämlich stark mit sogenannten Belohnungsvorhersagefehlern.
Okay, das musst du erklären.
Wenn alles glatt läuft, wenn es keine Hindernisse gibt, dann erwartet unser Gehirn ein neutrales Ergebnis.
Macht Sinn.
Es gibt dann keinen Grund, Belohnungshormone auszuschütten, weil ja keine Anstrengung nötig war. Alles ist einfach nur okay.
Reibungslos, aber irgendwie flach.
Genau. Der Widerstand erzeugt erst das Defizit, die Anspannung, den Zweifel, werde ich das schaffen?
Und dann?
In dem Moment, wo du diesen Widerstand brichst, wo du die Aufgabe löst, die Hantel drückst, da entsteht eine massive Diskrepanz zwischen der anfänglichen Anspannung und dem positiven Ergebnis.
Und diese Diskrepanz ist dann das Glück.
Exakt. Das ist genau der Raum, in dem das intensivste Glücksempfinden überhaupt entsteht.
Das ist so eine machtvolle Umdeutung der Realität. Lass uns das nochmal kurz für den Zuhörer zusammenfassen.
Gerne.
Horst Winklers 8 Zeilen aus der Versschmiede nehmen uns echt auf eine Reise mit. Von der scheinbaren Ungerechtigkeit der Welt hin zur absoluten Selbstermächtigung.
Er startet damit, unsere Frustration zu validieren.
Genau. Er sagt, ja, manche haben diesen emotionalen Trust Fund. Ihnen fällt das Lächeln leichter. Das ist die Realität.
Aber dann nimmt er uns jede Ausrede, in der Opferrolle zu bleiben.
Er sagt quasi, dein Weg ist ein anderer. Dein Glück entsteht nicht durch passives Sein, sondern durch aktives Überwinden.
Der Kampf, der Schweiß, all das ist kein Beweis dafür, dass das Leben unfair ist.
Nein, es ist schlichtweg dein Rohmaterial. Es ist das Gewicht auf deiner Hantelstalle.
Sehr schön gesagt.
Wer sich sein Glück erkämpft, der verspürt am Ende vielleicht kein flüchtiges Kichern, sondern etwas viel Wertvolleres, einen tiefen, unerschütterlichen Stolz.
Ein Monument, das man aus eigener Kraft errichtet hat. Und genau das macht diesen Text zu so einem brillanten mentalen Werkzeug für den Alltag.
Wie würdest du das konkret anwenden?
Wenn du, also der Zuhörer, das nächste Mal vor einer Aufgabe stehst, die dich in den Wahnsinn treibt.
Wenn die Welt mal wieder aktiv gegen einen arbeitet.
Richtig. Dann erinnere dich an dieses Gedicht. Dieser Moment der Frustration ist kein Fehler im System. Er ist die Einladung.
Die Einladung zum Glücklichsein.
Genau. Es ist genau der Widerstand, der zwingend notwendig ist, damit du am Ende des Tages dieses tiefe Gefühl des Gelingens spüren kannst. Ohne das Dunkle jetzt gäbe es später keinen hellen Triumph.
Das ist seine fantastische Linse, durch die man seine täglichen Kämpfe betrachten kann. Wir haben diese Idee jetzt wirklich von allen Seiten beleuchtet.
Bis auf die neurologische Ebene hinunter.
Ja. Aber bevor wir diesen Deep Dive abschließen, möchte ich noch einen letzten, etwas provokanten Gedanken mit dir teilen.
Oh, da bin ich jetzt sehr gespannt, wo du hin willst.
Es ist eine Überlegung, die sich logisch aus Winklers Philosophie ergibt, wenn wir sie mal auf unsere heutige Gegenwart anwenden.
Okay.
Wir haben ausgiebig festgestellt, wie wertvoll und notwendig Widerstand ist, um dieses stolze Glück zu empfinden. Die Hantelbank braucht das Gewicht.
Absolut.
Aber schau dir mal an, wie wir unsere moderne Welt derzeit designen. Wir nutzen Technologie, künstliche Intelligenz, gigantische Logistiknetzwerke mit nur einem einzigen Ziel.
Welchem?
Wir wollen jeden noch so kleinen Widerstand aus unserem Leben eliminieren.
Ah, das ultimative Ideal der reibungslosen Gesellschaft. Convenience über alles.
Exakt. Algorithmen kuratieren unsere Musik, damit wir nie ein Lied überspringen müssen, das uns nicht sofort gefällt.
KI schreibt unsere schwierigen E-Mails an den Chef?
Ja. Und unsere Lebensmittel kommen fertig geschnitten in Kochboxen vor die Haustür, damit wir uns nicht mal mehr überwinden müssen, eine Zwiebel zu hacken.
Wenn wir jemanden kennenlernen wollen, wischen wir einfach auf einem Bildschirm.
Anstatt die massive soziale Reibung einer echten Anbahnung in einer Bar auf uns zu nehmen. Das Leben wird zu einer glattpolierten, widerstandslosen Rutschbahn.
Das ist eine ziemlich treffende Beobachtung.
Aber wenn wir Winklers Gesetz folgen, dass das intensivste Glück aus der Überwindung von Widerstand aus eigener Kraft entsteht, was bedeutet das dann für unsere Zukunft?
Das ist die große Frage.
Erschaffen wir uns gerade ein technologisches Utopie, in dem uns ironischerweise die Werkzeuge für echtes, tiefes Glück komplett abhanden kommen?
Das ist ein extrem scharfsinniger Gedanke. Wenn wir unsere psychologischen Muskeln nie wieder gegen einen echten Widerstand anspannen müssen,
dann verkümmern sie.
Genau, sie atrophieren. Wir lagern nicht nur die Mühsal aus, wir lagern auch die Möglichkeit für das Erlebnis der Selbstwirksamkeit aus.
Das ist echt gruselig, wenn man drüber nachdenkt.
Ein absolut reibungsloses Leben ist ein Leben auf der Nulllinie. Es gibt da keine Verzweiflung mehr, ja, aber eben auch keinen Triumph.
Es ist wie ein gepolstertes Zimmer für die menschliche Psyche.
Ein gepolstertes Zimmer, in dem alles bequem, aber nichts mehr bedeutsam ist.
Wahnsinn. Und genau das möchte ich dir als Zuhörer zum Abschluss mitgeben. Denk da mal drüber nach, wenn du das nächste Mal genervt bist, dass das WLAN ausfällt.
Oder wenn du eine Aufgabe manuell erledigen musst.
Genau, wenn ein Problem schlichtweg Zeit und Anstrengung erfordert. Vielleicht ist dieser nervige Widerstand gar nicht die Störung deines Tages.
Sondern?
Vielleicht ist es die letzte, seltene Chance in einer automatisierten Welt, dir aus eigener Kraft dein Glück zu erringen. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören.
Hat mir großen Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal.